Stellt euch mal vor, wir könnten CO2 direkt aus der Atmosphäre raussaugen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das wäre super. Klingt aber auch ein bisschen zu einfach, oder? An solchen Technologien wird aber bereits wirklich geforscht. Und damit hallo zu einer neuen Ausgabe des Spektrum Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, das berühmte 1,5-Grad-Ziel, das haben wir wahrscheinlich schon gerissen, wie es aussieht. Aus dem Pariser Klimaabkommen ging ja eigentlich mal das Ziel hervor, dass wir die Erderwärmung auf nicht mehr als 1,5 Grad Celsius begrenzen wollen. Das scheint wohl nicht zu klappen. Jetzt sind die 2 Grad das nächste Ziel, das im Rennen ist. Und um das zu erreichen, wollen wir vor allem den Ausstoß von Klimagasen wie CO2 drastisch reduzieren. Aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erkennen immer deutlicher, dass allein das nicht ausreichen wird. Und deshalb rücken andere Lösungen zuletzt immer stärker in den Fokus. Vor allem solche, die zum Beispiel aktiv versuchen, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Und eine davon ist das sogenannte Direct Air Capture. Und das weckt vielerorts ziemlich große Hoffnungen. Aber es gibt auch eine Menge Kritik an der Technologie. Und was das Ganze taugt und vor allem, wie das überhaupt funktionieren soll, darüber spreche ich heute mit Verena Tang von Spektrum der Wissenschaft. Hallo Verena.
Hallo Marc.
Verena, die Geschichte von Direct Air Capture, die beginnt eigentlich, das fand ich ganz spannend, mit einem kleinen, neugierigen Mädchen. Erzähl doch mal.
Ja, so fängt zumindest die Geschichte bei uns im Heft an, ganz richtig. Der Artikel steigt ein mit der Claire Lackner, der Tochter von einem Forscher in den USA, der heute an CO2-Entfernung forscht. Und dieses Mädchen hat damals einen Schulversuch sich ausdenken sollen und dann meinte ihr Vater, na dann versuch doch mal CO2 aus der Luft zu entfernen. Und dieses Mädchen hat dann so einen klassischen Versuch, den manche vielleicht noch aus dem Schulunterricht kennen, tatsächlich davor geführt. Und zwar hat sie in ein Röhrchen Kalilauge gegeben und hat dann mit einer Pumpe Luft durchblubbern lassen. Und wer sich erinnert aus der Schule, diese Lösung wird dann ganz trüb. Und es liegt eben daran, dass sich mit dem CO2 aus der Luft Carbonat bildet. Und damit hat sie quasi aus der Luft CO2 entzogen. Also klassischer Direct Air Capture Versuch, wenn man es heute so sehen will.
So, und was genau verstehen wir denn jetzt unter Direct Air Capture?
Ja, heute verstehen wir unter Direct Air Capture quasi genau das. Also, dass wir das CO2, das in der Atmosphäre ist, großtechnisch daraus entziehen und irgendwie binden und dann eben unterirdisch einlagern oder irgendwo anders verwenden.
Und sag mal, wie funktioniert die Technologie hinter dieser Direct Air Capture Nummer jetzt?
Genau, die Technologie, es gibt verschiedene Technologien, muss man gleich am Anfang dazu sagen, aber so ganz grob funktioniert es so, dass man eben durch große Anlagen, also irgendwelche Art von Ventilatoren, Luft ansaugt, also Umgebungsluft, die dann durch entsprechende Vorrichtungen leitet, in denen dann irgendeine Art von CO2-Bindungsreaktion stattfindet. Also entweder habe ich eben eine Lauge, die mit CO2-Carbonat bindet, oder ich habe andere Materialien, die das CO2 irgendwie binden. Wenn die dann voll sind sozusagen, diese Vorrichtungen, genug CO2 aufgenommen haben, dann wird das CO2 wieder freigelassen durch Erhitzen oder irgendwelche anderen Arten von Waschen, wird dann aber eben nicht wieder in die Luft entlassen, das ist der Trick, sondern wird dann eben durch Leitungen irgendwelche Tanks gelagert und wird dann entweder weiterverwendet oder wird unterirdisch eingelagert oder in anderer Form eben langfristig unschädlich gemacht. Das ist so quasi die Grundtechnologie. Und da gibt es eben verschiedene Verfahren, die eben auch mit verschiedenen chemischen Reaktionen arbeiten, um dieses CO2 zu binden. Und eine davon, die wird eben dann auch später in dem Artikel besprochen, ist eine Technik, die eben mit Carbonaten arbeitet. Also die damit arbeitet, dass ich quasi diese klassische Reaktion habe. Ich habe eine Lauge und entziehe CO2 und bilde damit eben zum Beispiel Natriumcarbonat oder Kaliumcarbonat.
Also wir haben gehört, wie es funktioniert. Welches Potenzial steckt denn in dieser Technologie aus deiner Sicht?
Ja, das ist ziemlich gemischt. Also Vielleicht, wenn wir noch mal ganz kurz auf die ganz konkrete Technologie eingehen und was daran so spannend ist. Also ich fand daran total spannend, dass es eben eine sehr, sehr einfache Reaktion ist. Für die braucht man überhaupt keine verrückten Chemikalien, die man extra herstellen muss, sondern das Ganze beginnt eigentlich mit ganz normalem Kalkstein, den es zuhauf gibt. Kalkstein ist Calciumcarbonat. Zum Beispiel in der Zementindustrie wird ja auch Kalkstein verwendet. Und diesem wird dann durch das Kalkbrennen in einem großen, sehr heißen Ofen das CO2 entzogen. Und dann entsteht Calciumoxid. Und genau, mit diesem Calciumoxid steigt man dann eigentlich in diesen Prozess ein. Also man hat Calciumoxid, gibt Wasser dazu und erhält dann Calciumhydroxid. Dieses ganz fein gemahlene Calciumhydroxid, das wird eben in einer Anlage, die in dem Artikel auch beleuchtet wird, ganz fein zermahlen, auf Tabletts gestreut. Und dann absorbiert es eben aus der Luft CO2 und bildet wieder Calciumcarbonat. Also so ein Kreislauf. Dieses Calciumcarbonatgestein wird dann erhitzt in so einem Drehofen, den ich gerade ganz am Anfang erwähnt habe. Und das abgetrennte CO2, das dann frei wird, das wird eben eingelagert. Und das Schöne ist einfach, das sind unglaublich einfache chemische Prozesse, wenn man es jetzt wirklich von der reinen Chemie her sieht. Und es sind auch sehr günstige Materialien. Und von daher ist das eigentlich schon was, wo man sagt, wow, okay, bevor ich da jetzt mir neue Materialien überlegen muss, kompliziert herstellen muss, ist das eigentlich ganz charmant.
Ja, das klingt auf jeden Fall erstmal so, als würde ziemlich viel drin stecken.
Jein, also genau. Also die Technik an sich fand ich gar nicht schlecht, aber die Frage ist natürlich, welches Potenzial steckt generell überhaupt in diesem Unternehmen, dass man sagt, wir ziehen jetzt CO2 großskalig aus der Luft. Und dann muss man einfach nochmal so nachdenken, wie viel CO2 haben wir eigentlich in der Luft? Klar, zu viel, aber es sind eben halt etwas mehr als 400 ppm, also Parts per Million. Das heißt, von den vielen Molekülen, die ich in der Luft habe, naja, sind eben nicht sehr viele CO2. Und das heißt, es ist sehr, sehr energieaufwendig, dieses da abzutrennen. Ich muss ja die Luft erstmal ansaugen. Ich muss ja riesige Mengen Luft ansaugen, um da diese paar Moleküle CO2 rauszuziehen. Viel Energie lässt immer erstmal aufhorchen. Also es gibt ein Beispiel. Es gibt überhaupt weltweit erst eine Anlage, die kommerziell läuft, die das macht. Die steht in Island. Die nutzt Geothermie, das heißt, da entsteht kein CO2 bei der Erzeugung der Energie, die ich dafür brauche, was ja wiederum schlecht wäre. Und diese Anlage zieht, glaube ich, 4000 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft. Klingt jetzt eigentlich schon ziemlich cool, aber wenn man sich dann überlegt, dass wir jährlich momentan um die 40 Milliarden Tonnen CO2 in die Luft ausstoßen, dann bräuchte man sehr, sehr viele Anlagen, um da einen Unterschied zu machen.
Also die Grundidee dahinter klingt ja jetzt erstmal relativ einfach und so, als könnte man relativ schnell auch darauf kommen und das einsetzen. Ja. Wie weit ist man denn damit? Wo gibt's das schon? Gibt's da schon Anlagen? Wird das schon eingesetzt? Und wo stehen wir da?
Also es gibt diese eine Anlage in Island, die arbeitet jetzt nicht mit der Technologie, die ich gerade vorgestellt habe, um die es im Artikel geht, sondern die hat eine andere Art von Filter. Aber ist ja auch fürs Grundlegende erstmal relativ egal. Die hat um die 4000 Tonnen zieht die derzeit pro Jahr aus der Luft. Jetzt in den USA entstehen zurzeit Anlagen, die das leisten sollen oder auch mehr leisten sollen. Also da gibt es große Pläne für Anlagen, die derzeit auch gebaut werden, die da schon hochgezogen werden. Wirklich irgendwie mitten in der Pampa entstehen da so große DAC-Zentren. Also DAC ist die Abkürzung für Direct Air Capture. Und der Plan ist, dass man da an 1000 bis 1 Million Tonnen CO2 aus der Luft zieht pro Jahr. Das ist schon mal eine ganz tolle Größenordnung. Aber natürlich muss man trotzdem sich überlegen, was bringt das Ganze dann im Vergleich zu der ganzen Energie, zu dem ganzen Aufwand, den ich da reinstecke. Ich muss das CO2 ja nicht nur aus der Luft ziehen, ich muss es ja auch dann irgendwo hinpumpen, unterirdisch einlagern und so weiter. Und dann sind das dann eben dann noch ganz andere Fragestellungen mit verbunden. Ist es sicher, das unterirdisch einzulagern und so weiter? Also das zieht jede Menge anderer Fragen noch mit sich, über die wir sicher auch noch nachher vielleicht sprechen.
Ja, da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein. Ich würde gerne noch über was anderes sprechen, was ich sehr interessant fand und was einen erstmal aufhorchen lässt. Inzwischen beteiligen sich auch Erdöl- und Erdgasfirmen an dieser Technologie. Und das ist auch ein Grund für Kritik, schreibt ihr in Spektrum der Wissenschaft.
Ja, das hast du sehr milde ausgedrückt. Das lässt aufhorchen. Ich habe ja schon so ein bisschen Blutdruck, wenn ich daran denke. Das ist tatsächlich ein Aspekt, den ich komplett absurd finde. Also diese Technologie soll uns ja helfen, das CO2 aus der Luft zu ziehen, damit sich das Klima eben nicht unglaublich erwärmt. Wenn wir berücksichtigen, wie wir uns momentan verhalten, dann gehen wir so oft aus, dass wir so um die 2,93 Grad Erwärmung zusteuern. Und das klingt jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel, aber das bedeutet eben viel mehr Extremwetterereignisse, mehr Waldbrände, mehr Feuer, mehr Naturkatastrophen, mehr Überflutungen und so weiter. Also kennen wir alle. Diese DAC-Technologie soll ja ein Baustein sein, um irgendwie zu erreichen, dass wir nicht immer noch mehr CO2 in die Luft pusten. Beziehungsweise es soll uns eigentlich davor retten, dass wir unvermeidliche Emissionen wieder rausholen. Und jetzt ist halt die Frage, was heißt unvermeidlich? Also was es gerade in den USA läuft, und das finde ich total krass, das ist das, was der Journalist, der Douglas Fox, auch in diesem Artikel aufgedeckt hat oder auch was er total toll beschreibt. Das Ganze wird jetzt zu so einer Art, also Greenwashing ist ja noch ein netter Begriff für, ne? Also um CO2 aus der Luft zu ziehen, dafür gibt es Fördergelder. Ist ja ein förderwürdiges Vorhaben. Das Zweite ist, wenn ich dann CO2 aus der Luft rausgezogen habe, kann ich dafür Gutschriften erhalten. Klassischer Emissionshandel, also wenn ich quasi eine Tonne CO2 rausziehe, kann ich auch wieder eine ausstoßen. Oder ich kann sogar dafür ein Zertifikat an eine andere Firma verkaufen, die dann quasi ihre CO2-Bilanz dadurch verbessert. Das kennen wir alle. Das Prinzip ist generell ja schon in der Kritik, aber ist eben ein Baustein davon. Und es gibt es Ölfirmen, große Ölkonzerne, die solche DAC-Anlagen planen. Und die bekommen dann zum einen eben die Fördergelder für die Anlage. Zum anderen können sie Gutschriften verkaufen an andere Firmen. Zum dritten können sie aber das CO2 auch wiederum nutzen, denn sie verpressen das in den Boden, um mehr Erdöl zu fördern. Es gibt sogar eine Firma, und das finde ich so völlig absurd, die Netto-Null-Öl verkaufen möchte. Ne? Also quasi das CO2, das frei wird, indem man das Öl verbrennt, das sie rausholen. Das holen die hinterher quasi wieder aus der Luft. Ne? Also Net-Zero-Oil. Total verrückt. Also wirklich total krass. Das ist genau das, wie es nicht laufen soll.
Also das heißt wirklich, diese Technologie sorgt eigentlich fast eher fürs Gegenteil. Ne? Also das weiter Erdgas und Erdöl verbrannt werden.
Genau, wunderbar. Ist natürlich furchtbar. Ne? Also das ist im Endeffekt noch schlimmer als das, was Gegner von der Technik schon immer befürchtet haben. Also es wurde befürchtet, dass es als Ausrede genutzt wird, um eben weiterhin Öl und Gas zu verbrennen. Aber es wird ja sogar jetzt genutzt, um noch mehr zu verbrennen. Das, also so klappt es ja nie und nimmer mit den Klimazielen. Und das ist ja völlig entgegen dem eigentlichen Zweck.
Okay, verstehe. Und ist das dann auch der Grund, warum trotz des Potenzials, das ja ohne Frage da ist, diese Direct Air Capture Technologie dann doch immer noch ziemlich umstritten ist?
Ja, es gibt noch mehr Kritikpunkte. Ich meine, dieser offensichtliche Missbrauch, wenn ich es einfach mal so nennen darf, ist ein sehr offensichtlicher Punkt, weil es das Ganze einfach ad absurdum führt. Es gibt aber auch, wenn man es gescheit anwendet, diverse Probleme. Ne? Also das eine ist eben der hohe Energiebedarf. Und das andere ist, dass Kritiker sagen, okay, es wäre eigentlich effektiver, alte Gaskraftwerke und so weiter oder alte Kohlekraftwerke zu ersetzen, anstatt eben hier viel erneuerbare Energie in die Technik zu pumpen, um CO2 wieder aus der Luft zu holen. Da wurde auch ein Umweltingenieur zitiert, der den schönen Satz gesagt hat, solange nicht jedes fossile Kraftwerk und jede Bioenergieanlage verschwunden ist, nutzt Direct Air Capture überhaupt nichts. Das fand ich so ein bisschen plakativ für diesen Artikel. Gut, und was dann dazu kommt, sind eben noch, dass man die ganze Infrastruktur dazu erstmal aufbauen muss. Ich brauche CO2-Transportsysteme, ich brauche Pipelines. Da ist dann wieder die Frage, wo laufen die, wie kann man Unfälle vermeiden und so weiter. Und zusätzlich kommt natürlich die Frage, wie sicher ist das Verpressen im Boden? Besteht die Gefahr, dass es irgendwo wieder rauskommt und so weiter? Also das sind auch alles Sachen, die man berücksichtigen muss. Und schlussendlich, das haben wir aber am Anfang auch schon zur Genüge, glaube ich, besprochen, ist einfach die Größenordnung. Ja, viel Aufwand und wie viel bringt es dann wirklich?
Die Technologie wird andererseits auch von einigen Leuten als Werkzeug für mehr Klimagerechtigkeit gesehen. Auch ein interessanter Aspekt. Warum denn? Was führen die für Argumente an?
Ja, sage ich dazu. Das ist eine sehr, sehr hypothetische Annahme, die der Autor hier aufgeführt hat. Und das ist wirklich ein, ja, wie nennt sich das, eine Art Optimum, wenn man wirklich alles richtig macht. Ne? Also alles richtig machen würde bedeuten, erstmal bis 2050 die CO2-Emissionen weltweit um 90% zu senken. Also das ist schon mal sehr ehrgeizig, wenn ich das mal ganz vorsichtig formulieren darf. Ne? Und dann den Rest mit Direct Air Capture zu entfernen. Dann wäre man sozusagen bei Netto Null. Ne? Dann würde kein zusätzliches CO2 mehr in die Atmosphäre gelangen. Und dann könnte man vielleicht langsam noch die DAG-Kapazitäten steigern und den CO2-Gehalt der Atmosphäre langsam verringern. Na, die Klima-U zurückdrehen, haben das manche genannt. Dann wäre es zumindest möglich, dass zum Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe, Katastrophen wie Überschwemmungen, Hitzewellen und so weiter, treten dann vielleicht nur noch ähnlich häufig wie jetzt auf, wo wir so bei 1,5 Grad ungefähr sind, und eben nicht x-mal so oft, wenn wir auf 3-4 Grad zusteuern. Und der Hintergedanke, weshalb er schrieb, vielleicht Klimagerechtigkeit, ist, dass eben diese Katastrophen oft diejenigen ausbaden, die eben nicht viel dazu beigetragen haben, dass unser CO2-Gehalt heute so hoch ist, wie er ist.
Da geht es dann einfach darum, dass manche Regionen in der Welt, die gar nicht so viel zum Klimawandel beitragen durch ihre Emissionen und so, anders als vielleicht die durchindustrialisierten Länder des Westens, sage ich mal, dass die weniger beitragen, aber eigentlich die Konsequenzen durch Fluten, Stürme, Dürren und so weiter eigentlich mehr tragen als andere Regionen.
Genau, zum einen geht es um Regionen in der Welt, zum anderen geht es aber auch um zum Beispiel ärmere Leute, die verstärkt unter Hitzewellen leiden, weil sie eben nicht die Infrastruktur haben, die jetzt jemand hat, der sich eine Klimaanlage und so weiter leisten kann. Ganz platt gesagt.
Ja, Verena, zum Abschluss würde ich gerne die Frage noch stellen. Welche Zukunftsperspektiven gibt es denn jetzt für diese Direct Air Capture Technologie und wie realistisch sind die? Also du hast dich ja jetzt viel damit beschäftigt. Wird das ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Klimakrise? Und was muss ich vielleicht dafür auch noch tun? Wie schätzt du das ein?
Ja, also ich sag mal, damit es überhaupt irgendwie ein Baustein wird, um unser Klima zu retten, ich nenne es mal jetzt plakativ zu retten, also damit es ins Gewicht fällt, muss es wirklich einen substanziellen Beitrag leisten. Und das geht eben nur, wenn vorher eben die Emissionen massiv reduziert werden. Und selbst die 10%, also selbst wenn wir 90% reduzieren würden, selbst wenn man dann die restlichen 10% damit irgendwie aus der Luft ziehen würde, was auch schon ein hohes Ziel ist, dann wären es ja immer noch 4 Milliarden Tonnen pro Jahr. Das geht natürlich nicht allein mit Direct Air Capture, da muss man auch andere Sachen dann sich angucken. Und ja, da müsste eine riesige Industrie entstehen und dazu müsste das Ganze auch irgendwie in den richtigen Händen landen. Siehe, was wir vorhin gesagt haben zum Thema Ölfirmen, die sich diese Technologie unter den Nagel reißen. Es bräuchte Regeln und so weiter. Es könnte vielleicht schon ein Baustein von vielen sein, aber aus meiner Perspektive ist das jetzt nicht die Rettung der Welt.
Ja, also ihr habt's gehört, so einfach ist das mit dem CO2 aus der Luft saugen dann doch nicht. Es gibt noch viele Herausforderungen und auch sehr grundsätzliche Kritik noch an der Technologie. Trotzdem steckt natürlich auch eine Menge Potenzial drin. Wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, dann empfehle ich euch die aktuelle Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Die gibt's im Zeitschriftenhandel und natürlich auch online auf spektrum.de. Ja, und Verena, dir sag ich vielen, vielen lieben Dank fürs Erklären.
Sehr gerne.
Das war's von uns hier beim Spektrum-Podcast für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.